15 Mann auf des toten Mannes Kiste, hey ho, und der Pudel voll rum. In diesem Sinne wünsche ich allen vergnügte Weihnachten.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Freigeistern-Folge in diesem fast vergangenen Jahr. Die ist wieder ein Kältefrei mit Buchtipps von Freigeistern-ZuhörerInnen für Freigeistern-ZuhörerInnen. Vor 2 Jahren hat es schon einmal ein Kältefrei gegeben, das war 2021 und es war eine bunte Mischung von BeiträgerInnen aus unterschiedlichen Bereichen der Buchbranche. Für Kältefrei 2023 habe ich nun AutorInnen und IllustratorInnen um Buchempfehlungen gebeten für Weihnachten, für den Winter, für die Fest-, Feier- und für die Lese- und Vorlesetage. Ich habe also die Menschen gebeten, denen wir die Geschichten, Gedichte, Bilder, Illustrationen, Ideen, den Witz und das Aufrütteln, das Lachen und, wenn nötig, den Schmerz überhaupt verdanken, denen wir die Sprache verdanken, die Bildsprache und die Sprachbilder und die Schönheit. Und so habe ich eine meiner berühmt-berüchtigten Rundmails geschrieben. Darin stand, die Bücher müssen nicht aus diesem Jahr sein, es müssen auch nicht zwingend Titel aus der Kinder- und Jugendliteratur oder zwingend Weihnachtsbücher sein. Es können Graphic Novels, Bilder, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbücher sein, Klassiker oder Aktuelles, Sachbücher, Lyrikbände oder, Hauptsache ein Lieblingsbuch von euch. Und dann habe ich das gemacht, was zum Advent ja dazugehört. Ich habe gewartet und ich habe mich vorgefreut. Und es hat überhaupt nicht lang gedauert, da ging das Feuerwerk los, das Feuerwerk. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja ganz besonders eine Zeit des Wünschens, doch nirgends steht geschrieben, dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Hier ist das passiert. Mehr noch, was bei mir eingetrudelt ist, hat alle meine Wünsche übertroffen. Wer mich kennt, weiß, ich sage gerne mal, ach Leute, wenn mir die Worte ausgehen. Ach Leute, für meinen Dank, mein Glück, das Gefühl des Beschenktwerdens, und es ist mehr als ein Gefühl, es ist so, ich wurde beschenkt und ihr gleich mit. Ach Leute, für Wahnsinn, was ihr an Büchern ausgesucht habt, längst Vergessenes, bislang Versäumtes, Neues, Wiederentdecktes und wie ihr darüber sprecht. Ach, Leute, für, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Was soll ich sagen? Ich habe gelacht und immer wieder auch geweint. Ich war berührt, betroffen, bewegt und glänzend unterhalten. Ich bin errötet über so viel Wertschätzung. Und kann sie doch nur zurückgeben mitsamt der Herzenswärme und der Freundlichkeit an euch alle. Ach, Leute, liebe Leute. Und jetzt ist mir ganz feierlich zumute. Denn herausgekommen ist ein Fest fürs Fest. Wortgeschenke noch und noch. Herausgekommen ist auch ein Freigeistern-Rückblick, denn viele der AutorInnen und IllustratorInnen, die nun einen Buchtipp eingesprochen haben, waren schon zu Gast hier bei mir, bei uns, bei Freigeistern. Und ist das nicht schön, wenn man Gespräche und lesen lassen auf diese Weise Revue passieren lassen kann? Und wenn es einfach immer weitergeht? Dass ihr euch in dieser unstaden Stadenzeit Zeit genommen habt, ist großartig. Ich danke euch und ihr und wir. Wir können uns jetzt einfach zurücklehnen und kältefrei genießen. Ich mache das auch. Ich mache es mir gemütlich, zünde zwei Kerzen an, der Kaffee duftet und ich höre einfach zu und wünsche euch viel Vergnügen.
Hallo, liebe Freigeistern-Community. Ich bin Jörg Bernardi, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Autor. Und ich hatte selbst schon mal das Vergnügen, hier bei Freigeistern als Gast dabei zu sein. Und ich durfte gewissermaßen dieses Projekt bei seiner Geburtsstunde ein Stück weit begleiten, als mir nämlich Christine vor ein paar Jahren ein Konzept schickte und meinte, du Jörg, ich habe eine Idee für einen neuen Podcast, was hältst du davon? Und ich habe mir das durchgelesen und meinte nur, Christine, du bist großartig, dieses Projekt ist großartig und das wird großartig. Und in genau diesem Sinne freue ich mich heute sehr, wieder dabei zu sein bei Kältefrei mit einem Buch, das ich ausgewählt habe. Ein Buch, das mir besonders am Herzen liegt, das auch mein Philosophenherz besonders erfreut hat und das mir beim Lesen tatsächlich eine Gänsehaut beschert hat. Und das ist das Buch Weil von Martin Musa. Dieses Buch verhandelt nicht nur zentrale Themen der Ethik, indem es von einer eskalierenden Gewaltspirale erzählt, in die fünf Jugendliche mehr oder weniger unschuldig hineingeraten und dadurch ganz praktisch mit den Fragen konfrontiert werden, die sie zuvor noch bei der Vorbereitung auf ihre mündliche Ethikprüfung theoretisch diskutiert haben. Es führt aber auch die Leser, also uns, die Leser und Leserinnen, an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft, weil auch sie der rohen Gewalt genauso gebannt wie ohnmächtig zuschauen müssen, denen sich die Jugendlichen ausgesetzt sehen. Mit nüchterner und beeindruckend klarer Erzählstimme enttäuscht Martin Musa immer wieder die Erwartungen der Leser und Leserinnen, das entstandene Drama, das eigentlich auf einem blöden Missverständnis beruht, könne vielleicht doch noch ein gutes Ende nehmen. Während die Jugendlichen den Kampf ihres Lebens ausfechten und einige Wendungen dabei sogar die schlimmsten Befürchtungen zu übertreffen scheinen, wird auch der Leser und die Leserin immer wieder vor folgende Fragen gestellt. Wie hätte ich mich eigentlich verhalten, wenn es hart auf hart kommt? Wäre ich Mitläufer gewesen oder hätte ich die Flucht ergriffen und die anderen im Stich gelassen? Würde ich das Leben eines Freundes opfern, um mein eigenes zu retten? Oder würde ich mein eigenes Leben riskieren, um das meiner Freunde zu retten? Die sich im Text nach und nach zuspitzende Konfrontation mit nackter Gewalt macht sprachlos. Die Ausweglosigkeit, die aus einer tragischen Verkettung der Ereignisse entsteht, schockiert und fasziniert zugleich. Wie gefesselt wird man Zeuge davon, wie sich die Schlinge der Gewalt immer enger um den Hals der Jugendlichen legt. Und auch am Ende bleiben viele Fragen offen, die die Leser als unaufgelöste Aporien mit in ihr eigenes Leben und Denken nehmen dürfen. Dürfen, weil dieses Buch in all seiner Gnadenlosigkeit ein echtes Geschenk ist. Eine Einladung, sich selbst, die Umstände und die Grundlagen unserer Gesellschaft radikal zu hinterfragen. Die Lehre ist, dass du für deine eigene Moral auch kämpfen musst. Ist nur ein Satz von vielen aus dem Buch. Ein Satz, den man nach der Lektüre noch einmal in einem neuen Licht liest. Mit der Hoffnung auf eigene Antworten und Lehren, die man sich für die Zukunft merken kann, falls man selbst einmal in den Abgrund einer ebenso sinn- wie grundlosen Gewaltspirale stürzen sollte. Denn das macht man schon die ganze Zeit, wenn man das Buch liest. Man fragt sich, wie hätte ich eigentlich reagiert, was hätte ich gemacht? Was würde ich tun, wenn mir so etwas passiert? Und man fühlt sich tatsächlich in dieser Situation mit den Jugendlichen. Und das macht dieses Buch so fesselnd und spannend. Insofern kann ich es nur noch einmal betonen und wiederholen, dieses Buch ist die richtige Zumutung zur richtigen Zeit. Ein philosophisch-ethischer Weckruf, Spannung pur.
Hallo, mein Name ist Nicola Ruperz. Ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin und Christine Knödler und ihrem Podcast schon gefühlt immer verbunden. Zuletzt konntet ihr in Folge 72 Christines Besprechung meines neuen Jugendromans Fürs Leben zu lang anhören. Danke nochmal dafür, liebe Christine. Und nun möchte ich mich gern mit einer Buchempfehlung für die Weihnachtsfolge revanchieren. Das Bilderbuch von Rebecca Dautremé, das ich für euch ausgewählt habe, wendet sich gleichermaßen an Kinder und Erwachsene und ist eins der schönsten Bücher, die ich kenne. Unter dem Titel Das Stundenbuch des Jacqueminus Gainsborough ist es 2019 bei Insel erschienen. Das französische Original, das mir hier vorliegt, Les Rigueurs de Jacqueminus Gainsborough, schon 2018. Ich erwähne den Originaltitel, weil er für meinen Geschmack noch deutlicher macht als der deutsche Titel, worum es geht. Um ein ganzes, reiches, erfülltes Leben. Und zwar von den ersten Atemzügen unter einer rot gefärbten Kastanie bis zu den letzten unter einem blühenden Mandelbaum. Jacqueminus, benannt nach seinem englischen Großvater Jacqueminus Stan Marlowe Louis Gainsborough, ist als Kaninchen dargestellt und wird in eine von verschiedensten Tieren wimmelnde Welt hineingeboren. Dieses Gewimmel, diese vielen anderen, werden Jacqueminus Freunde und begleiten ihn durch das Buch, durch sein ganzes Leben. Es ist ein ziemlich normales Leben. Jacqueminus ein ziemlich normaler Charakter, mit kleinen Marotten, wie jeder sie hat, mit Schwächen, die über sein hinkendes Bein hinausgehen. Es gibt Dinge, die ihm schwerfallen oder die er sich nicht zutraut. Und gleichzeitig hat er eine Vielzahl von Stärken. Einen aufmerksamen Blick für die anderen, eine hart erarbeitete Mehrsprachigkeit, eine besondere Liebe für seine Großmutter, eine für das Kaninchenmädchen Douce wie Doc und eine literarische für die abenteuerlichen Erzählungen vom Black Knight in the Night von Wallace McGregor. Jacqueminus ist einer, der intensiv wahrnimmt, Ereignissen nachhorcht und sie einordnet, aus ihnen lernt, ohne sich zu beklagen. Ja, einer, der insgesamt nicht viel spricht, so sprachmächtig er auch ist, sondern lieber versucht, so etwas wie ein Philosoph zu sein und still seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Rebecca d'Autremé findet mehrere Formen, um sprachlich und ästhetisch all das zu erzählen. Es gibt Doppelseiten, auf denen nur Jacqueminus mit seiner Gehhilfe abgebildet ist, jedes Mal in einem anderen Alter, und auf denen in einem längeren Textblock von seinen Gedanken, seinen Vorlieben und seinen Kümmernissen berichtet wird. Dann gibt es Wimmelbilder, nur von knappen Sätzen untertitelt, die die prägenden Ereignisse seines Lebens darstellen. Von Ausflügen und Kinderspielen über einen Kriegseinsatz in Suardenuniform, über die Beerdigung der geliebten Großmutter, turbulente Alltagserlebnisse mit seinen eigenen Kindern und eine Bergbesteigung mit den langjährigen Freunden bis hin zu kontemplativen Momenten im Alter. Dann gibt es die Seiten, auf denen in Form von Bildergalerien die Erkenntnisse über sein eigenes Leben zusammengefasst werden. Was hat er gelernt? Worauf hat er gewartet? Woran hat er geglaubt? Und ganz am Ende dann, neben dem Bild des toten Jacqueminus, die Liste mit dem, was unterm Strich die reichen Stunden seines Lebens ausgemacht hat. All die Familienpicknicke, die unregelmäßigen Verben, die er gepaukt hat, unvergessene Träume, seine Freundschaften, Erinnerungen und natürlich die komplette Ausgabe vom Black Knight in the Night. Ein ganzes Leben eben. Das könnte reichen, aber Rebecca d'Autremé, das möchte ich nur ganz kurz nachschieben, hat noch zwei weitere Bücher über Jacqueminus und seine Freunde geschrieben und gestaltet. Eins schöner als das andere. Une toute petite seconde und Midi Pil heißen sie, auf Deutsch ebenfalls im Inselverlag erschienen. Das eine ein überdimensionales Leporello, das andere eine Papiertheaterbühne aus unzähligen übereinandergelegten Scherenschnitten. Und alle drei Bücher zusammen sind perfekt fürs Lesen und Anschauen in den Weihnachtstagen, nicht nur, weil sie ziemlich teuer sind und man sie sich am besten schenken lässt, sondern weil man für sie freie Zeit braucht und sie, wenn man sie sich dafür nimmt, einfach nur glücklich machen. Fröhliche Feiertage euch.
So, hier kommt meine Buchempfehlung von Martin Balscheid und Thomas Wellmann. Das verrückte Buch heißt Oma zu verkaufen. Und es ist geschmacklos, es ist viel zu bunt, es ist schräg, es ist laut, es ist gemein, es ist total witzig und es lässt überhaupt gar keine Chance aus, irgendjemand auf die Füße zu treten. Deshalb hat es auch wahnsinnig lange gedauert, bis wir einen Verlag gefunden haben. Aber wir haben einen Verlag gefunden. Ich sag's gleich am Anfang. Das ist der Kiebitz Verlag, der Oma zu verkaufen gemacht hat. Worum geht es? Ich, Martin Balscheid, habe eine Tochter, eine ganz wunderbare Tochter, die kommt nach Hause von der Grundschule und sagt, Papa, stell dir vor, der Anton musste die Oma verkaufen. Die Oma musste verkauft werden. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß auch nicht, ob die Oma wirklich verkauft worden ist. Ich weiß auch nicht, ob sie zurückgekauft worden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich fand diesen Satz, Oma zu verkaufen, so gut, dass ich mich sofort hingesetzt habe und eine Geschichte geschrieben habe. Da sind also zwei Kinder, die haben einen Trödelmarkt vor der Garage und verkaufen ganz am Anfang, ganz aus Versehen, die kleine Schwester. Und freuen sich über das schöne Geld, was sie bekommen haben. Und die Eltern sind natürlich total traurig. Also ich lese mal ein Stück vor, damit ihr wisst, wieso der Ton funktioniert. Das Mädchen erzählt, angefangen hat alles mit dem Straßentrödel. Einfach mal das alte Spielzeug rausgestellt und ein bisschen Geld verdient. Da haben wir ganz aus Versehen unsere kleine Schwester verkauft. Was für ein Schnäppchen, hat die freundliche Dame gesagt und sie gleich mitgenommen. Ach du süße Maus, ach du süßer Schmetterling. So viel Geld. Wir mussten sie nicht einmal einpacken und haben einen guten Preis bekommen. So, die Geschichte geht natürlich weiter. Die Eltern sind super sauer, super traurig auch. Ne? Und dann machen die Kinder den Vorschlag, kauft euch doch einfach eine neue. Und so geht es weiter. Es wird gekauft, getauscht, gehandelt. Es gibt Ärger. Es wird hinausgestellt. Es wird verschenkt. Es wird sozusagen der ganze Reigen von kapitalistischer Wertschöpfung erzählt und vor allen Dingen auch gelacht. Dieses Buch lacht über uns, über die Familie, lacht mit Augenzwinkern über den Streit in der Familie. Es ist ein wilder Spaß. Und die Bilder dazu, die sind noch wilder und großartiger. Und ja, manchmal zeichne ich selbst und manchmal finde ich einen Zeichner, der viel besser ist als ich und viel besser kann, was der Text braucht. Und dieser Text brauchte Thomas Wellmann. Thomas Wellmann ist ein Meister des Details. Dieses Buch kann man 100 Mal lesen und immer noch etwas entdecken und immer noch einmal neu lachen. Das ist klug illustriert, das ist hintergründig illustriert und das ist vor allen Dingen mit großem Spaß. Also, wir sind politisch total inkorrekt, wir sind wild, wir sind aufrührerisch, wir sind revolutionär mit dem Buch Oma zu verkaufen, erschienen im Kiebitz Verlag, geschrieben von Martin Balscheid und gezeichnet von Thomas Wellmann. Das ist meine Empfehlung für Weihnachten, für Winter, für Sommer, für Frühling, Herbst und alle Jahreszeiten. Ja, das war ich. Für euch vielen Dank. Danke fürs Mitmachen dürfen. Tschüss.
Hallo, mein Name ist Nele Palmtag und ich freue mich, heute hier mitzumachen bei Freigeistern, dass wir uns wieder gegenseitig Bücher vorstellen. Ich bin ganz gespannt. Ja, Christine kenne ich schon lange aus Troisdorf von der Stiftung Illustration, wo du, Christine, so wunderbar diese Workshops schon moderiert hast und war natürlich dein Fan der ersten Stunde von Freigeistern. Ich finde es einfach ganz toll, irgendwie hier den Kolleginnen und auch den Menschen, die hier irgendwie rund ums Thema Kinder- und Jugendbuch sich Gedanken machen oder aus ihrer Arbeit erzählen, zuzuhören. Ja, und von Christine kann ich sagen, dass ich einfach begeistert bin, wie sie, wie du, vor allem auch dir Zeit nimmst, speziell auch Bilderbücher zu besprechen und auf die Bilder einzugehen. Das hört man nämlich total selten und das liest man auch total selten, dass Fachjournalistinnen sich zutrauen und es auch so toll machen, wirklich die Bilder zu beschreiben, was ja nun mal für Bilderbücher ein wichtiger Bestandteil ist. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu meinem Buch. Ich möchte euch meinen Papa, die Unglücksspiele und ich vorstellen. Dieses Buch ist geschrieben von Gundi Herget und ich durfte die Illustration dazu beitragen. Es handelt von Alina, die von ihrer Familie erzählt, von ihrem Leben erzählt. Und in ihrer Familie geht es ungewöhnlich zu vielleicht, das stellt sie fest, so in Abgrenzung zu ihren Nachbarskindern. Es wird viel gestritten. Und es gibt an manchen Zeiten sehr, sehr viel Geld. So viel, dass Alina sich sogar im Spielwarenladen aussuchen kann, was sie will. Und es gibt Zeiten, da gibt es so gut wie gar kein Geld. Und der Papa ist manchmal da und also der fantasievollste Papa, den man sich vorstellen kann, der nimmt die Kinder mit auf Reisen, auf Gedankenreisen, auf Fantasiereisen. Was wäre, wenn wir so viel Geld hätten? Was würden wir tun? Was hätten wir alles? Wie würden wir leben? Während die Mama nur mit den Augen rollt. Manchmal ist der Papa aber auch wie gar nicht anwesend, obwohl er da ist. Dann ist er wie aus Pappe Und manchmal ist er einfach wirklich gar nicht da. Das Ganze spitzt sich zu, indem Alina feststellt, dass sie beklaut wurde, dass in ihrem Sparschwein kein Geld mehr drin ist, dass es fehlt. Und ihr Freund Pepe hilft ihr mit seinem Detektivkoffer, den Dieb auf die Spur zu kommen. Zu Hause gibt es immer mehr Streit. Der Papa wird rausgeschmissen von der Mama. Sie muss in Socken die Wohnung verlassen. Und Alina kann irgendwann nicht mehr vor lauter und platzt quasi in einem Tränensee in der Sportstunde, nur weil ihr ein Ball auf den Kopf knallt. Und so kommt dann doch alles so langsam ins Tageslicht und sie versteht, was eigentlich zu Hause passiert ist und dass das Thema Glücksspielsucht das Thema ihrer Familie ist. Und ihr wird erklärt, was da los ist mit dem Papa und was es bedeutet, süchtig zu sein. Und dass es nicht ihre Schuld ist. Und ja, ich finde es eine tolle Geschichte für ein wichtiges Thema. Hinten in dem Buch gibt es einen Sachteil, der sich an Kinder richtet, wo einem alles erklärt wird und wo man Hilfe finden kann. Und herausgegeben wurde das Buch von der Landesstelle Glücksspielsucht Bayern und Berlin. Und man kann es sich umsonst bestellen oder auch sich das als Hörspiel anhören. Ja, ich finde es ein super tolles, gelungenes Projekt. Und ich hoffe, dass viele Leute, die es an Kinder weitergeben können oder wissen, wer vielleicht Interesse an sowas hätte, es weitergibt. Genau, als Tipp. Danke.
Mein Name ist Nils Mohl. Ich war Gast bei der 49. Folge von Freigeistern, Literaturgeistern. Ich möchte gerne ein Buch von Katharina Grewe empfehlen, eine der tollsten Comiczeichnerinnen und Cartoonistin des Landes. Und eigentlich kann man jedes Buch von ihr empfehlen. Da wäre zum Beispiel das Buch Das Hochhaus, in dem über 103 Kapitel die unterschiedlichen Etagen eines Hochhaus vorgestellt werden. Oder die dicke Prinzessin Petronia, die eine große Lücke in der Literaturgeschichte füllt und von der Cousine des kleinen Prinzen berichtet. Das Buch, was ich aber vorschlage zum Einstieg, ist Die letzten 23 Tage der Plüm. Die Plüm leben auf einem Planeten, sie sind die letzten ihrer Art und ein roter Punkt rast auf dem Planeten zu. Und jetzt sind sie damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie die ganze Kiste noch gerettet werden kann. Parallelen zu unserer eigenen Situation hier unten auf der Erde sind sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt und der einzigartige Humor von Katharina ist, glaube ich, auch gerade bei der aktuellen Weltlage nicht das Verkehrteste, um sich wenigstens einen Moment abzulenken und vielleicht auch ein bisschen aufrütteln zu lassen. Also, Katharina Grewe, Die letzten 23 Tage der Plüm, erschien im Avant Verlag. Unbedingt angucken, es ist ein Augenschmaus. Viel Spaß damit.
Ja, zusammen. Ich bin der Werner Rohner und ich schreibe erst Romane für Erwachsene, das Ende der Schulzeit und was möglich ist. Und letztes Jahr ist mein erster Kinderroman Mehr als ein Wunsch erschienen. Dafür wurde ich mit dem Kranichsteiner Literaturstipendium ausgezeichnet. Und so habe ich auch Christine kennengelernt, die in dieser Jury war und die Preisverleihung moderiert hat. So wiederum habe ich Freigeistern kennengelernt. Seither habe ich keine Folge mehr verpasst. Nur die Buchtipps, die überspringe ich immer. Das sind so viele, das überfordert mich. Und hier kommt trotzdem noch eine mehr. Vor 2 Wochen habe ich Linus ein Buch zur Bar Mitzwa geschenkt. Und als ich von der Feier nach Hause gekommen bin, habe ich es selbst wieder zu lesen begonnen. Eigentlich wollte ich nur reinlesen, aber jetzt bin ich schon wieder auf Seite 110 und kann nicht mehr aufhören. Dabei, die Handlung ist eigentlich schnell erzählt. Eleanor und Park sitzen im Schulbus nebeneinander. Erst sprechen sie nicht miteinander. Dann liest sie bei seinen Comics mit. Dann berühren sich ihre Hände. Und irgendwann sprechen sie miteinander. Da sind aber schon 60 oder 70 Seiten vergangen. Ein bisschen was passiert schon noch, aber mehr verrate ich nicht. Auch weil Linus ja vielleicht die Sendung mithört. Die Spannung entsteht dann auch nicht so sehr aus der Handlung, sondern dass die Perspektive ständig zwischen den beiden hin und her wechselt, wie sie sich in Gedanken widersprechen, wie sie sich anschauen, genau, unsicher und zärtlich, wie sie sich beschreiben, neugierig und suchend, Und das in einer sehr klaren Sprache, die immer wieder ungewöhnliche Bilder findet. Sodass nicht nur die beiden sich, sondern auch ich als Leser ihnen immer näher komme und näher kommen will. Das Buch heißt Eleanor und Park von Rainbow Rowell. Und jetzt, wo ich ihren Namen lese, merke ich gerade, das würde ich ein Jugendbuch schreiben, das im Bücherregal neben diesem zu stehen käme. Und das habe ich immer geliebt, als mein erstes Buch rauskam, zu schauen, neben wem es steht. Übersetzt aus dem Englischen hat es übrigens Brigitte Jacobert. Und Linus, falls du auch die Sandy Gloss ist, hoffe ich, das Buch gefällt dir auch so gut wie mir. Und liebe Grüße zu dir.
Hallo, mein Name ist Regina Kehn, ich bin Illustratorin und ich möchte euch einen Comic ans Herz legen. Der hat zwar im Bücherherbst auf der Frankfurter Buchmesse durch den Deutschen Jugendliteraturpreis schon viel Aufmerksamkeit bekommen, zu Recht. Es hat nämlich den Preis gewonnen für das beste Kinderbuch. Und es ist Boris Babette und lauter Skelette, gezeichnet und geschrieben von Tanja Esch und erschienen im Kiebitz Verlag. Und das Buch begeistert mich einfach in so vielfältiger Hinsicht, dass ich euch das unbedingt gerne ans Herz legen möchte. Boris und Babette, finde ich, zeichnet sich aus, dass dieser Boris, der eigentlich ganz zufrieden und ganz brav ist in seinem Zimmer, von dem Nachbarsmädchen gebeten wird, während sie im Ausland ist, auf ihr besonderes Wesen aufzupassen. Und wir wissen selbst nicht, was es eigentlich ist. Ist es ein Mensch, ist es ein Tier? Was ist das eigentlich, was denn da in Boris' Leben tritt? Aber das Besondere, finde ich, an diesem Comic ist, dass es Tanja Esch gelingt, einerseits die Figuren sehr einfach und sehr stilisiert zu zeichnen und gleichzeitig so realistisch und so, also es kommt so ein leichter Realismus rüber, angefangen eben halt von Babette, die 16 ist, im 5. Stock wohnt und nun für ein Jahr irgendwie ins Ausland geht und so, wie sie gezeichnet ist mit ihren schwarzen Fingernägeln und dem Piercing in der Nase und im Ohr und ihrem Sein und wie sie mit Boris umgeht. Und das ist so, wo man sofort denkt, ja, kenne ich. Und auch Boris ist so einer, der dann da eigentlich ganz glücklich mit seinem Herbarium ist. Und nun kommt Babette in sein Leben und es ist etwas vollkommen, wenn man so will, Unrealistisches, spielt aber in einer normalen Alltagswelt und alle weiteren Figuren, auch Mutter und Vater, sind so jenseits vom Klischee und so leicht erzählt und so lustig. Die Mutter, Computerfachfrau, die irgendwie einerseits da ist im Homeoffice und geistig immer irgendwie mit ihren Programmierungen beschäftigt. Ja, und nicht zu vergessen Babette, die so liebenswert und einzigartig ist, dass wir sofort genauso wie Boris sich um sie kümmern möchten. Ich verrate euch nicht, wie es weitergeht. Liest es unbedingt. Es ist sehr wunderbar, sehr einzigartig. Und es ist spannend und es hat so ein wunderbares Ende. Was soll ich sagen? Also insofern passt es unbedingt in diese Weihnachtszeit. Und ich wünsche euch eine schöne solche, ein gelungenes Weihnachtsfest und alles Liebe. Bis dann.
Ich heiße Kilian Leipold, wohne in München, schreibe ab und zu Bücher für Kinder oder Jugendliche oder am liebsten so für das Alter dazwischen. Kenne Christine Knödler eben daher, aus dieser doch sehr kleinen und überschaubaren dann Kinder- und Jugendliteraturszene hier in der Stadt München. Wenn man dann da mal so bisschen drin ist, läuft man sich eigentlich immer wieder über den Weg und habe dann auch eben mitbekommen, wie das mit dem Freigeistern-Podcast losging, saß mit Christine in der Küche, als sie da gerade ihr erstes Aufnahmegerät, ein Zoom hatte, auch so eins, wie ich jetzt gerade habe, in das ich spreche, und wir haben da überlegt, wie das Ding funktioniert. Auch mache ich schon seit Jahr und Tag den Vorschlag, dass doch mal die sehr spannende Untersparte Kinderhörspiel mal eine Folge bekommen sollte. Wird noch werden, hoffe ich. Ja, und deswegen bin ich jetzt vielleicht auch hier dabei mit einem Buchtipp, der da heißt Rico und die Tuchlaterne. Man ahnt es, es ist von dem nicht ganz unbekannten Autor Andreas Steinhöfel und illustriert von der mir jedenfalls ganz unbekannten Lena Winkel, die aber mich sofort sehr geflasht hat, finde auch ganz toll illustriert. Ganz anders als Peter Schössow, aber ebenso fulminant, möchte ich sagen, comichaft und mit sehr vielen Ergänzungen und Weiterspinnungen der Geschichte. Es geht um alle möglichen Ecken, um die man herumdenken muss oder kann oder tut, wenn man jemand wie Rico ist, um die man herumläuft, um sie dann sofort zu vergessen und schon hat man sich verlaufen und um Ecke, die man zeichnen soll, in dem Fall ein Dreieck. Und das sind wir auch beim Kern. Wir erfahren vor allem, wie Rico eingeschult wird. Spielt also alles vor den Rico-Romanen. Und wir erfahren eben diesen Moment, als Rico in die Schule kommen soll und er einen Eignungstest bestehen muss. Er besteht ihn nicht, aber auf so grandiose Art und Weise, ja, dass man denkt, puh, also diese Tests sind für jemanden wie Rico einfach zu schwach. Es ist herzergreifend und lustig und auf so wenig Seiten doch wieder alle Qualitäten, die, finde ich, auch die großen Bücher haben, die langen, die dicken. Ja, dass ich das nur von ganzem Herzen empfehlen kann. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zwei weitere Bücher aus dieser Reihe vorstellen, weil ich das eben eine sehr ungewöhnliche Reihe finde für sogenannte Erstleser, wo ich dachte, es geht immer nur darum, ja, dass es halt einfach zu lesen ist und da was für eine Geschichte, ja, fast schon egal, so connyhafte Bücher. Aber diese Reihe, einfach lesen lernen im Carlsen Verlag, ist anders. Die hat eine große Spannbreite und hat, finde ich, sehr gelungen dabei. Ich möchte noch zwei erwähnen. Das eine heißt Ich bin ein Vampir. Geschrieben hat es Sandra Grimm, illustriert Josephine Wolf. Und da ist das Tolle und sehr Originelle, dass du, der du dieses Buch liest, der Hauptfigur aus der Patsche helfen musst. Das ist ein Vampirmädchen, das von seinem Bruder fieserweise eingekerkert wurde, weil er verhindern will, dass sie auf den großen Vampirball mitkommt. Und nur mit deiner Hilfe, und zwar wirklich aktiven Hilfe, man muss Dinge erschnuppern, man muss Rätsel lösen und nur mit dieser Hilfe, und wenn du das schaffst, kriegst du sie da raus. Und das ist sehr gut gemacht, also ist auch Ekel dabei und ein bisschen Grusel und ja, auch toll gezeichnet, sehr schön. Und so ein bisschen auf der anderen Seite der Buchspannweite, Zari und Niwan, die Geschichte einer Flucht, geschrieben von mir, Kidan Leipold, illustriert von Nur Altuba, ein junger syrischer Illustrator, der selber auch aus Syrien geflohen ist. Also sozusagen ein politisches Erstleserbuch, gibt es, glaube ich, auch nicht so oft, in dem die Geschichte eines Geschwisterpaars erzählt wird, Zari und Niwan, die mit ihren Eltern vor dem Krieg fliehen und in diesem Buch schon mal eine sehr existenzielle Erfahrung machen, die Menschen machen, die vor Krieg fliehen müssen, nämlich unwiederbringlicher Verlust. Und ja, ich hoffe aber, es ist uns gelungen, das auf eine Art zu machen, die Kinder in dem Alter gut abkönnen, die damit klarkommen können. Ein Kunstgriff ist, dass die beiden, Zari und Niwan, jetzt nicht nur passive Opfer dieser Ereignisse sind, sondern auch zu aktiven Helden werden, die ihr Schicksal beeinflussen können. So ist es am Schluss Zari, die Licht ins Dunkel bringt. Und ja, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu Weihnachten.
Hallo, ich bin Josephine Sonneson. Und ich war zur Chaos-Geister-Folge im Juni 2023 schon mal zu Gast hier bei Freigeistern. Und das sehr gerne. Ich freue mich, dass ich jetzt noch mal kurz vorbeischauen darf. Ja, und ein Chaos-Geist im besten Sinne ist vermutlich auch die Erzählerin und Hauptfigur meiner Empfehlung heute. Und damit kommt hier mein Buchtipp. Ich empfehle Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Man hat ja im Leben nicht unbedingt unendlich viele sehr große Lieben. Aber dieses Buch ist auf meiner imaginären große Liebe Bücherliste schon lange weit oben. Und ich glaube, es wird dort auch bleiben. Und darum habe ich es ausgewählt. Für große Lieben Worte zu finden, ist ja gar nicht so einfach, finde ich. Aber ich versuche das jetzt mal. Bilder deiner großen Liebe ist der letzte Roman von Wolfgang Herrndorf. Er ist in zu Teilen noch fragmentarisch und ein unvollendeter Roman. Und er erzählt die Geschichte von Isa. Und Isa ist toll. Isa ist anders. Isa ist radikal und irgendwie weise. Isa ist ehrlich. Und Isa flunkert eventuell manchmal, während sie erzählt. Isa ist eine unzuverlässige Erzählerin. Und trotzdem verlasse ich mich als Leserin sehr gerne komplett auf sie. Isa bricht zu Beginn der Geschichte aus einer psychiatrischen Klinik aus und dann begleiten wir sie auf einem Roadtrip zu Fuß und barfuß irgendwo durch Deutschland. Mal ist sie per Anhalter unterwegs, mal mit Fremden, die ihre Lebensgeschichten mit ihr teilen. Vor manchen muss sie fliehen, manche begleiten sie eine Weile, an manche hängt sie sich dran, manche werden streckenweise sowas wie Freunde. Ja, Isa und ihre Geschichte haben eine extreme Sogkraft auf mich. Sie saugen mich ein, lassen mich als Leserin nicht mehr los. Sie sind absurd und komisch und waghalsig, lustig und erschreckend und zwischendrin durchschimmernd, auch irgendwie sehr einsam und allein. Aber niemals melodramatisch, im Gegenteil. Es gibt etwas erschütternd Unerschütterliches an Isa. Trotz allem oder auch inmitten von allem, in dem sie so steckt. Ja, das Besondere an diesem Roman sind für mich also einmal die Figuren. Das sind neben Isa all die anderen komischen, alltäglichen oder auch außergewöhnlichen und oftmals unheimlichen Menschen, denen Isa auf ihrer Reise begegnet. Und das ist die Sprache. Die Sprache dieser starken Erzählerin. Die Sprache ist nämlich wie Isa, ehrlich und laut und sanft auch und abrechnend und manchmal verworren und dann wieder sehr klar. Ja, das ist meine große Liebe, Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Es ist also eine große Leseempfehlung für alle, ich würde sagen für alle ab 14 Jahren und bis ausdrücklich 99. Und es ist auch eine Erinnerung an diejenigen, die es schon gelesen haben, es vielleicht einfach nochmal zu lesen. Danke und tschüss.
Hallo, ich bin Finn-Ole Heinrich. Ich bin Autor beim Mayrisch Verlag und auch bei unserem eigenen Verlag. Ich habe mit meiner Frau Dieter Zipfel den Huckepack Verlag im Mayrisch Verlag gegründet. Und auch bei Hansa sind wir beide, vor allem Dieter, ich vor allem früher vertreten, und wir sind beide große Fans von Freigeistern, und Christine Knödler begleitet uns und unsere Buchprojekte schon lange und liebevoll, und ja, so kam auch diese Einladung zustande, unseren geheimen, oder sagen wir jetzt mal meinen, weil Dieter ist gar nicht dabei, die ist gerade unterwegs, meinen wirklichen absoluten Kinderbuch-Dauerbrenner der letzten gut 2 Jahre vorzustellen. Und das ist Giraffe und dann Ab ins Bett von David Grossman. Ist tatsächlich auch erschienen im Hansa Verlag, die ja auch wirklich ein tolles Programm haben. Und ich muss wirklich sagen, es ist hier der absolute Dauerbrenner und Hit, insofern als er uns allen gefällt. Ich habe das Buch vor wirklich also gut 2 Jahren, damals war unser Sohn 3 Jahre alt, von meinem lieben, lieben Lektor und Freund Jan Oberländer empfohlen bekommen, dessen großer Sohn ein bisschen älter ist und er immer ein bisschen kleinen Vorsprung hat. Und wir haben es uns dann gekauft und haben es wirklich richtig, richtig oft gelesen. Dann gab es eine kleine Pause und jetzt hat er das neulich wieder entdeckt und wieder hervorgekramt und ich lese zu unserer beider Freude jeden Abend eine Geschichte daraus vor. Ich finde,
das wirklich auch sehr liebevoll illustriert. Es ist zurückhaltend, schön, lustig illustriert von Henrike Wilson. Und was mich an diesen Geschichten, die alle eine wunderschöne Länge haben, besonders fasziniert, ist einfach die Haltung. Es ist irgendwie spielerisch, freundlich und, naja, auf der viel zitierten Augenhöhe dem Kind gegenüber. Und auch die Erwachsenen sind nicht, wie sonst relativ häufig anzutreffen in der KJL, so dödelige Blödis oder nervige, sondern oft den Kindern zugewandte, verkumpelte, augenzwinkernde, selber irgendwie humorvolle Gestalten. Und diese Geschichten sind wirklich Literatur. Es macht mir Spaß, diese Geschichten zu lesen. Und auf einer wahrscheinlich anderen Ebene machen sie eben meinem Kind auch total Spaß. Und die sind durchgängig gut. Sind, ich will jetzt nicht sagen, all killers, no fillers. Sind auch nicht alle gleich super. Jeder hat hier so seinen oder ihren Favoriten. Aber da fällt nichts total ab. Also wirklich ein richtig, richtig starkes Buch. Und wie gesagt, ich würde sagen, für Kinder ab 3. Und mal gucken, ob er in 2 Jahren oder in 12 Jahren das Buch nochmal rausholt und sich bei mir auf den Schoß schwingt. Ich würde mich darüber freuen, weil es ist ein fantastisches Buch. Ich kann es jedem nur empfehlen. Auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Genießt es. Vielen Dank, Christine. Schönste Grüße, Weihnachtsgrüße an Freigeistern. Bleibt uns allen und der Literatur weiterhin mit so viel Leidenschaft gewogen. Wir grüßen aus Berlin. Tschüss.
Vom Bilderbuch zur Graphic Novel. Es folgt der Buchtipp von Barbara Jelin, Comic-Künstlerin aus München. Gerade ist im Reprodukt Verlag die neueste Graphic Novel von Barbara Jelin erschienen, nämlich Emmy Abel, Die Farbe der Erinnerung. Da erlaube ich jetzt mal, mir euch einen Buchtipp zu geben. Und wer das Gespräch mit Barbara Jelin bei Freigeistern nachhören will, der kann das natürlich auch sehr gern tun. Es war die 51. Folge vor etwas mehr als einem Jahr, nämlich im November 2022. Und jetzt und heute Barbara Jelin.
Ich möchte empfehlen, Anke Feuchtenbergers neues 500 Seiten starkes Buch Genossin Kuckuck, erschienen bei Reprodukt. Kein Kinderbuch, sondern eigentlich ein Bilderbuch, ein mächtiges Bilderbuch für Erwachsene, ein Comic, eine Graphic Novel, gezeichnet mit Kohle. Und ich kenne die Arbeit von Anke Feuchtenberger ja schon lange. Ich durfte bei ihr studieren vor mehr als 20 Jahren. Da war sie gerade gekommen an die Hochschule in Hamburg für Illustration. Professorin war sie und hat uns damals schon wirklich wahnsinnig erwischt mit diesem Stil, der so eine sehr eigene Sprache hat, aber der gleichzeitig so universell schien, um schön etwas zu erzählen, was nicht schön ist, um traumartig etwas zu erzählen, was vielleicht traumatisch ist, was gleichzeitig sehr narrativ-erzählerisch ist und gleichzeitig nicht enträtselt werden will. Und an diesen Trennlinien, an dieser Spannungsfeld macht sich auch diese Erzählung entlang. Ich habe längst nicht alles verstanden, was in dem Buch ist, aber ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, diese Stellen sich offen lassen zu dürfen, manches zu deuten, manches einfach für sich stehen zu lassen. Und Anke Feuchtenberger sagt selbst, das ist eine autobiografisch motivierte Erzählung, autofiktional würde man sagen, autosurreal vielleicht. Also das Fantastische hat eben großen Teil in ihrem Werk und sie erzählt von Ostdeutschland, sie erzählt von einer Kindheit, sie erzählt auch von vielen Ambivalenzen, da kommen auch Dinge wie Missbrauch ans Licht, es geht auch um den Sozialismus und wie immer bei Anke Feuchtenbergers Arbeiten ist das eine gewisse sehr körperliche Art gezeichnet. Da tauchen Tiere auf, die sich wie Menschen verhalten und die Menschen selbst sind aus den Perspektiven und auch in dieser wahnsinnigen Dreidimensionalität, in der sie zeichnet, immer auch Körper im Raum. Es geht viel um Frauen, Es ist immer aus der Sicht von Frauen erzählt und diese Zeichnungen sind einfach auch so kräftig. Man hat den Eindruck, Anke Feuchtenberger zeichnet nicht mit Schwarz, sondern sie zeichnet mit Licht. Sie schabt eigentlich das Licht in diese Dunkelheit hinein und so werden dann auch die Landschaften, da schimmert das Wasser des Sees durch die schwarzen Stämme hindurch. Ich würde denken, das ist auch ein Band, den man immer mal wieder hervorziehen kann und einfach nur eine kurze Folge anschauen kann. Und sie wechselt aber auch die Stile. Da gibt es dann auch Sequenzen, die linear gezeichnet sind, die an alte Bildergeschichten erinnern. Und dann wieder eben diese eigentlich fast gemäldeartig mit Kohlestift gemalten, sehr atmosphärischen Zeichnungen. Große Empfehlung.
Mein Name ist Martin Muser, ich bin Drehbuchautor, Kinderbuchautor, Jugendbuchautor, spät berufen, wie ich immer sage. Drehbuch mache ich schon lange, aber Kinderbuch erst seit 2018. Ich bin Jahrgang 1965, also erst jenseits der 50 zum Kinderbuchautor geworden. Christine und ich kennen uns, weil Christine mich eingeladen hat zu Freigeistern. Wir hatten da ein Gespräch über mein Jugendbuch, weil... Und ich freue mich, dass ich heute hier einen Tipp für ein Weihnachtsbuch loswerden darf. Ich muss zugeben, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Freund von Weihnachtsgeschichten. Die sind mir oft viel zu betulich, süßlich, zuckrig, rührselig. Aber wie es der Zufall will, bin ich letztens auf ein Weihnachtsgeschichtenbuch gestoßen, das ich ganz toll finde. Es war so, ich war in einer Lesung und ein Kollege, der nach mir gelesen hat, Zoran Drenka mit Namen, also ein bekannter Kollege, der schon sehr viel geschrieben hat, viele tolle Bücher. Zoran las nach mir und ich dachte, das höre ich mir doch mal an. Und er las aus seinem Buch Die Nacht, in der meine Schwester den Weihnachtsmann entführte. Das ist ursprünglich 2005 bei Carlsen erschienen, also auch schon ein älteres Buch. Ich kannte es aber überhaupt nicht. Und die Lesung hat mir so gut gefallen, dass ich danach gleich das Buch besorgt habe und auch das Hörbuch, gelesen von Martin Baltscheid. Auch das Hörbuch kann ich sehr, sehr empfehlen. Das Buch Die Nacht, in der meine Schwester den Weihnachtsmann entführte, erzählt verschiedene Weihnachtsgeschichten aus verschiedenen Jahren, 1974 bis 1981. Vermutlich stark angelehnt an Zorans eigene Herkunftsfamilie. Und diese Geschichten, die sind rührend, die sind traurig, die sind lustig, die sind abenteuerlich, kühn, verwegen und wirklich ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichten. Es gibt eine Geschichte, das ist meine Lieblingsgeschichte, wo eine Art Geisterschiff auf der scharfen Lanke hier in Berlin einfriert. Das ist ein magischer Moment mitten in der Weihnachtsnacht. Und auf dem Schiff sitzen jetzt fest der Vater und die Jungs. Und diese Abenteuer, die die erleben, das klingt alles ein bisschen nach Melville. Und das ist groß und einfach ganz wunderbar. Deswegen die Nacht, in der meine Schwester den Weihnachtsmann entführte, mein Buchtipp für die Festtage und rund um die Festtage.
Hallo, mein Name ist Susanne Strasser. Ich bin Illustratorin und Autorin aus München und freue mich sehr, wieder bei Freigeistern, dem Podcast meiner lieben Freundin Christine Knödler, dabei zu sein. Liebe Christine, ich folge sehr gerne deiner Einladung, eines meiner Lieblingsbücher vorzustellen. Dieses Herzensbuch ist ein ganz besonderes Bilderbuch und heißt »Wenn Gott ein Kaninchen wäre«. Erschienen ist es im Herder Verlag. Geschrieben hat dieses Buch der wunderbare Martin Baltscheid. Ich durfte die Bilder zu diesem genialen Text beisteuern. Das Buch ist ein philosophisches Gedankenspiel. Wie sähe unsere Welt aus, wenn Gott ein Kaninchen wäre? Oder ein Maulwurf oder vielleicht sogar ein Kuchen? Wäre Gott lieber Mangosahne-Schnitte oder Apfelcrumble? Martin Baltscheid schreibt, wäre Gott ein Wind, wären Windräder Kirchen. Und aus dem Föhn im Badezimmer kommt heiße Liebe. Nur die Fürze kommen aus der Hölle. Wir begleiten in diesem Buch ein kleines Mädchen, das sich auf diese Gedankenreise begibt und das am Ende zu seinem ganz eigenen, sehr schlüssigen Ergebnis kommt. Denn alles ist möglich. Das Bilderbuch ist witzig und klug, absurd, hintersinnig, tiefgründig, schräg und bunt und funktioniert dabei konfessionsübergreifend. Für Kinder wie Erwachsene. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, war ich schockverliebt. Ich wusste sofort, ich muss die Bilder dazu machen. Ich danke Martin Baltscheid daher sehr für den Text und für sein Vertrauen in mich und wünsche mir, dass sich ganz viele Menschen, wenn Gott ein Kaninchen wäre, holen. Und auch wenn Eigenlob bekanntlich stinkt, vielleicht so ähnlich wie die Fürze aus der Hölle, aber dieses Bilderbuch lohnt sich. Versprochen.
Hallo, mein Name ist Martin Schäuble oder Robert M. Sonntag. Ich darf heute einen Buchtipp abgeben und ich verrate nur so viel, es ist etwas mehr geworden als ein Buchtipp. Aber kurz zu mir. Ich schreibe seit über 20 Jahren Sachbücher. Romane sind auch dazugekommen. Das sind mittlerweile fast mehr als die Sachbücher. Eigentlich war geplant, immer über den Nahen Osten zu schreiben. Aber dann habe ich mich doch ein bisschen geöffnet und es ging gerade in der Romanwelt oft um die Zukunft und da eher um die dystopische Aussicht auf die Zukunft. Oft sind es politische Romane, ganz oft stehen Jugendliche im Fokus. Es sind auch meistens Bücher für junge Leserinnen und Leser, wobei ich denke, viele Bücher, zum Beispiel das letzte, Alle Farben Grau oder das vorletzte, Gotland, oder eines der noch älteren Titel, Endland, sind durchaus auch für Erwachsene ganz gut geeignet. Aber heute geht es ja zunächst mal um den Buchtipp, den ich geben darf, Buchtipps. Ich habe schon verraten, da möchte ich vorab noch etwas sagen zu Freigeistern. Ich bin richtig froh, dass es Christine Knödlers Podcast gibt. Mir macht es total Spaß, immer dabei sein zu dürfen und vor allem auch sehr viel Spaß, anderen Kolleginnen und Kollegen zuhören zu dürfen. Denn hier erfährt man wirklich eine Menge und eine Menge auch von all den Dingen, die man sonst gar nicht erfahren würde. Also so ein bisschen Werkstattbericht, ein bisschen mehr tiefer reinschauen, tiefer hineinlesen in die Menschen und in die Bücher. Vielen Dank, Christine, dafür. Jetzt aber meine Buchtipps. Es sind, Achtung, Überraschung, keine Bücher so richtig, würden manche sagen. Hä, das sind ja gar keine Bücher. Doch, doch, für mich schon. Es sind nämlich Comics. Und zwar Comics, die mir und vor allem auch meinen Kindern eine Menge Spaß gemacht haben. Und das ist ja auch hier für Kinder und Jugendliche ein Podcast über Jugendliteratur. Das heißt, ich dachte, ich nehme jetzt mal die Comics, die gerade erschienen sind, die uns hier, drei Jungs und mich, die uns hier zu viert am meisten begeistern. Zunächst mal natürlich ganz klar, eine echte Leseempfehlung ist der neue Asterix-Comic, Die weiße Iris. Und jetzt kann man natürlich sagen, Asterix, das ist ja so altbacken und nein, was für eine Welt, aber stimmt ja gar nicht. Der passt sich wirklich immer ganz hervorragend an die Zeit an. Jetzt gibt es zum Beispiel gerade Visus Versus, einen Ratgeber, der versucht allen zu erklären, wie sie doch besser leben könnten und ihr Leben noch harmonischer und schöner gestalten, bis sie feststellen, dass das im totalen Chaos enden kann. Sie werden natürlich auch manipuliert von diesem römischen Gesandten. Aber es ist wirklich ein Buch, das Spaß macht zu lesen. Die Bilder machen Spaß anzuschauen. Und wenn es hier bei uns zu Hause ganz ruhig ist, also wirklich keiner mit einem Fußball den Flur entlang rennt, niemand irgendwie auf einer Tastatur rumhackt oder, ich weiß nicht, Hunger schreit, dann ist es meistens so, dass jeder mit einem Comic irgendwo sich versteckt hat oder seine eigene Welt gerade vergraben hat. Und dann ist es ganz oft eben auch ein Asterix-Comic und sehr häufig auch der neue Band, Die weiße Iris. Aber ich habe ja gesagt, es sind mehrere Buchtipps und zwar will ich so ein bisschen eine Lanze brechen für diese Comics, die so die alten Klassiker-Comics waren, nicht für Manga, das ist ein Thema für sich, bin ich kein Experte für, aber zum Beispiel auch Lucky Luke ist ja auch so eine Comic-Serie, bei der man sagen würde, ach, lange, lange her, alles altbacken, interessiert keinen mehr. Aber das ist auch ein Comic, entwickelt sich weiter, zum Beispiel an der letzten Bände, Fackeln im Baumwollfeld. Da ist es zum Beispiel so, dass der Lucky Luke, der weiße Cowboy, auf einmal einen schwarzen Gefährten hat, einen schwarzen Marschall. Und Fackeln im Baumwollfeld, man ahnt es, natürlich spielt der Kuckucksklan da eine ganz, ganz große Rolle. Ist Band 99. Und man merkt wirklich, diese Comics überleben und leben so lange, weil sie immer wieder neue Geschichten erzählen, aber auch immer wieder für ein neues Publikum. Und so wie wir uns ja hoffentlich alle auch ein bisschen weiterentwickeln, was, wenn es darum geht, ja, Toleranz zu haben, beziehungsweise auch einfach für neue Lebensbilder offen zu sein, dann gehen die Comics sogar einen guten Weg mit und begleiten einen auch ganz gut. Zumal man bei alten Comic-Ausgaben von Lucky Luke ja sich oft ein bisschen fremdschämt, wie da die Menschen gezeichnet wurden oder die allein wie die sogenannten Indianer dargestellt wurden. Das ist alles wirklich viel, viel besser geworden und macht richtig Spaß. Letzter Tipp, dann ist die Zeit vorbei. Yoko Tsuno, Die Schweigen des Verderbens. Das ist eine Comic-Reihe von Roger Leloup, total unbekannt für Comic-Laien. Die Experten kennen das natürlich, bei Carlsen Comics erschienen. Alle drei Ausgaben gibt es eine Gesamtausgabe. Und jetzt ist wieder eine neue, gerade taufrisch erschienen, Yoko Tsuno, Die Schwingen des Verderbens, drei Bände, wunderschön gezeichnet und vor allem toll hier. Es sind weibliche Superheldinnen und das schon seit Jahrzehnten, die hier alles bestreiten und wirklich total fantastische Welten aufbauen. Yoko Tsuno, eigentlich so eine elektrisch hochbegabte junge Asiatin, die da die Männer eher als Sidekicks hat und die kommen da nicht so gut weg, die aber oft mit anderen verbündeten Frauen wirklich die größten Abenteuer besteht. Also, Yoko Tsuno, Lucky Luke, Asterix und Obelix und jetzt habe ich eh überzogen, dann sage ich noch das allerletzte, was aber wirklich eine Riesenfreude bereitet hat. Das war das Humboldt-Tier von Flix, also mal von einem deutschen Zeichner, Comiczeichner, wunderbar. Das Marsupilami geht auf einmal nicht auf Reisen, doch auch ein bisschen, aber Humboldt geht auf Reisen. Und was ist? Er entdeckt das Humboldt-Tier, das Marsupilami. Eine ganz neue Erzählweise, auch bei Carlsen erschienen, macht riesig Spaß, schon ein bisschen erschienen. Wir waren mal bei einer Lesung von Flix, so eine Live-Lesung, da hat er auch mitgezeichnet. Total toller Typ, hat riesig Spaß gemacht. Und das war es jetzt wirklich. Alles Gute, frohe Weihnachten, viel Spaß beim Blättern, Lesen und vielleicht sogar, was dann auch gerne mal geschieht, beim Selbstzeichnen. Tschüss!
Mein Name ist Melanie Garanin und ich bin Illustratorin und Comicautorin und Comiczeichnerin. Christine von Freigeistern kenne ich, weil die so super nett war, mich mit meinem Buch, was ich mit Andreas Steinhöfel zusammen gemacht habe, dem Comic Völlig Mischugge, eingeladen hat zu der Ausstellung, die erst in Rosenheim war und dann in Troisdorf später noch, zum politischen Bilderbuch. Und so haben wir uns kennengelernt. Und weil ich Christine Troisdorf nach häufigem Hin- und Her-Gemäle in echt gesehen habe und wir uns so gut verstanden haben und das so war, als würden wir uns schon ewig kennen, mache ich natürlich auch gerne das hier, dass ich mein Lieblingsbuch vorstelle in dieser Freigeister-Folge. Das ist meine große Ehre. Das Buch, um das es geht, ist das Buch, was ich immer sagen will, wenn mich jemand nach meinem Lieblingsbuch fragt, vor allem wenn mich jemand nach meinem Lieblingskinderbuch fragt, will ich das immer sagen, komme aber nie auf den Titel. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil das ist gar kein Kinderbuch, wie ich jetzt festgestellt habe. Ich habe es ja jetzt aus dem Regal geholt und es heißt Das ganz und gar unbedeutende Leben der Charity Tiddler und ist von Marie-Aude Morey. So wird es, glaube ich, ausgesprochen. In dem Buch geht es um die kleine Charity, die am Anfang vom Buch noch ein kleines Mädchen ist und im Laufe der Geschichte zu einer jungen Frau heranwächst. Und sie schreibt in der Ich-Form, also das Buch ist von ihr selber sozusagen erzählt. Und sie schreibt halt, wie sie aufwächst, wie sie wissenschaftlich arbeitet. Sie interessiert sich nicht für die normalen Mädchensachen, die Mädchen so machen in der Zeit und in dem Alter, sondern sie ist viel auf sich allein gestellt und sammelt Tiere. Also damit geht das eigentlich los, ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie fängt irgendwie mit einer Maus an oder mit zwei Mäusen und mit verletzten Vögeln. Die Tiere sterben, die werden auch geschlachtet, werden die ersten Kaninchen. Es ist schon harter Tobak und es wird auch sehr trocken und sehr brachial teilweise erzählt. Die Geschichte ist stark angelehnt an das Leben von Beatrix Potter, die Peter Hase geschrieben und gezeichnet hat und spielt eben auch in England und es kommt auch ein Kaninchen vor. Ich weiß gar nicht, ob der auch Peter heißt. Ich glaube nicht. Ich glaube, der heißt hier dann anders. Doch, der heißt auch Peter. Ich muss aber sagen, ich habe es jetzt ja angefangen. Ich werde es jetzt auch nochmal wieder zu Ende lesen, obwohl ich eigentlich gerade was anderes gelesen hatte. Weil es ist lustig geschrieben und auch anrührend zwischen den Zeilen, weil die es auch nicht leicht hat in ihrem Leben, weil sie halt so ein bisschen so eine schräge Person ist, eine sehr einsame, schräge Person mit ihren Marotten und mit ihren Eigenarten. Und gleichzeitig aber so herzerwärmend. Also ich liebe das Buch immer noch sehr. Ich dachte, ich lese einfach noch ein ganz kleines Stückchen vor. Diese Charity, die schreibt sich regelmäßig zu ihren Geburtstagen selber Briefe. Und das würde ich mal einmal hier vorlesen. Ich glaube, das ist ihr erster Brief, den sie an sich selber schreibt. Am Vorabend meines 9. Geburtstags riss ich ein Blatt aus meinem Heft mit wissenschaftlichen Beobachtungen und schrieb mir einen Brief, den ich an meinem 12. Geburtstag öffnen sollte. Liebe Freundin, wenn Sie meine Zeilen lesen, werden Sie eine wahre Wissenschaftlerin sein und endlich richtig Igel zeichnen können. Inzwischen haben Sie nachts keine Angst mehr vor der roten Mütze und auch nicht mehr vor Ihren beiden kleinen Schwestern, die Engel im Paradies sind und keineswegs Skelette. Tabitha wollte, dass sie einen Nistkasten im Garten einrichten und Mary hat ihnen wirklich ein Kaninchen geschenkt, anstatt es zu töten, so wie letzten Montag. Sie sind sehr glücklich. Aber eines muss ich Ihnen sagen, damit Sie bescheiden bleiben. Sie sind nicht hübsch geworden. Ihre ergebene Charity Titler. Ja, und das sind halt so die Stellen, die ich so, ach ja, deswegen liebe ich das Buch. Das ganz und gar unbedeutende Leben der Charity Titler. Mit Zeichnung von Philippe Dumas, von Marie Aude Mouret. Tschüss und frohe Weihnachten.
Ich bin Ulrich Hoop und für mich ist die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson mehr als nur ein Jugendbuch. Da geht es zwar um eine Karte von einer Insel und einen versteckten Schatz, aber in erster Linie handelt die Geschichte vom nackten Überleben und der Gier nach Gold und Geld. Und dafür sind alle bereit zu töten. Nicht nur die bösen Piraten, sondern auch die ganz braven Bürger. Anwälte, Ärzte, Beamte und selbst der Papagei an Bord kreischt nur ein einziges Wort. Dukaten, Dukaten. Das Buch ist bemerkenswert gut geschrieben, aber auf so eine sympathisch unauffällige Art. Man merkt das nämlich erst, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Alles wird in extrem hohem Tempo erzählt. Nichts ist behäbig, vor allem in der neuen Übersetzung von Andreas Nohl. Alles wird ganz klar und präzise beschrieben. Licht und Schatten, Töne und Geräusche. Ja, fast wie Kino. Und sehr, sehr poetisch singt sogar ein erschossener Pirat ganz, ganz langsam auf den Meeresgrund. Ja, ja, schon klar, der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gilt als die anspruchsvollere Lektüre und eben nicht als Jugendbuch. Dabei ist gerade diese Story unter uns gesagt über weite Strecken total langweilig und wird umständlich verschachtelt aus der Sicht der Bekannten des Doktors erzählt. Die wundern sich nur die ganze Zeit, was ist mit dem Dr. Jekyll los? Man sieht ihn immer seltener und dieser merkwürdige Mr. Hyde geht bei ihm ein und aus. Der hat sogar den Schlüssel zu seiner Wohnung und wird in seinem Testament gedacht. Das ist für uns uninteressant. Wir wissen sowieso schon, wohin der Hase läuft. Wirklich interessant wird es erst im letzten Kapitel. Alle anderen können Sie ruhig überspringen. Als Jekyll selbst zu Wort kommt und von seinen Experimenten berichtet, um seinen bösen Trieben ungehindert in einer anderen Gestalt freien Auslauf lassen zu können. Wobei, und das ist für mich das wirklich Bemerkenswerte und Tolle an dem Buch, kaum erwähnt wird, was genau er da so Böses macht. Das muss sich dann schon jeder selbst vorstellen und wird ganz schnell mit seiner eigenen dunklen Seite konfrontiert. Wer es aber genau wissen will, schaut sich die Verfilmung aus den 40er Jahren mit Spencer Tracy in der Titelrolle an. Da quält er auf sehr sadistische Weise eine junge Prostituierte, die absolut hinreißend gespielt wird von einer ganz jungen Ingrid Bergman. Noch vor Casablanca, unglaublich schön, mit leichtem schwedischen Akzent, sehr berührend in ihrer Verwirrtheit und dunklen Ringen um die Augen. Die weiß also auch schon um die dunklen Seiten in der eigenen Seele und wird dann brutal umgebracht. Man kann sich die Ausschnitte mit ihr auf YouTube angucken. Und eigentlich sollte Ingrid Bergman in der Verfilmung die brave Verlobte von Dr. Jekyll spielen und Lana Turner die Prostituierte. Aber sie fragte Lana Turner, sollen wir nicht tauschen? Und die hatte auch große Lust, zur Abwechslung mal die Brave zu spielen und nicht immer die böse Verführerin. Ingrid Bergman war eben auch schon als junge Schauspielerin unkonventionell, hat Regeln immer hinterfragt und sich niemals von Autoritäten einschüchtern lassen. Und genau dazu fordere ich übrigens Kinder in meinen Geschichten auch immer auf. Und selbst während der Dreharbeiten zu ihrer letzten großen Kinorolle hat sie Ingmar Bergman vor versammelter Mannschaft gesagt, dass die Frauenfigur, die sie spielen solle, völlig unglaubwürdig sei. Und alle am Filmset haben feige geschwiegen und hinterher gesagt, sie hätten noch nie so eine unabhängige Frau erlebt wie Ingrid Bergman. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber bei Freigeistern wird wohl erlaubt sein, den Geist ein bisschen freier herumgeistern zu lassen. Und also ich habe jetzt nur von Ingrid Bergman erzählt, weil in den Büchern von Stevenson keine einzige Frau vorkommt. Jedenfalls nur ganz am Rande, was ein bisschen schade ist. Frauen sind damals wohl noch nicht zur See gefahren und weibliche Seeräuber gibt es bekanntlich erst seit Pippi Langstrumpf, James Joyce und Marcel Proust. Ausgerechnet die beiden haben Stevenson ganz besonders bewundert. Ehrlich, vor allem für seinen Stil. Und Proust fühlte sich bei der Lektüre natürlich noch in seine Kindheit versetzt. Und Sie können sich alle ganz leicht wie Marcel Proust fühlen. Lesen Sie einfach die Schatzinsel. Erinnern Sie sich nicht an die Szene im Apfelfass, in dem der 17-jährige Erzähler Jim Hawkins nachts versteckt zufällig den Plan der Verschwörer belauscht, nach Bergung des Schatzes alle anderen zu ermorden? Und man hat ja sowieso von Anfang an ein komisches Gefühl gehabt, dass Long John Silver kurz vor Ablegen des Schiffes die gesamte Mannschaft ausgetauscht hat. Ja, John Silver, dieser einbeinige Pirat, das ist sowieso die beste Figur in der Schatzinsel. Liebenswert, intelligent, witzig, ein guter Kamerad, auf den man sich verlassen kann, dessen Wort gilt und eben auch ein skrupelloser Mörder. Hier wieder der schmale Grat zwischen Gut und Böse, an dem es wirklich interessant wird. Und übrigens, wie schnell jeder von uns auch heutzutage dazu bereit ist, auf die dunkle Seite zu wechseln, wenn es ums nackte Überleben geht, hat dieses Jahr auch Martin Muser in seinem Buch Weil geschrieben. Übrigens auch weit mehr als nur ein reines Jugendbuch und wie meine Bücher im Prima Carlsen Verlag erschienen. Bemerkenswert auch, wie Stevenson selbst als Autor am Ende mit seinem Bösewicht verfährt. Seine wohlanständigen, bürgerlichen Figuren, Ärzte, Anwälte, Beamte, fordern für den Piraten selbstverständlich die Todesstrafe, klar. Aber der Autor selbst hat, aber das verrate ich nicht, das ist nämlich ziemlich lustig. Und Stevenson scheint übrigens selbst ein sehr, sehr freundlicher Mensch gewesen zu sein. Die Idee zur Schatzinsel kam ihm, als er während eines verregneten Sommerurlaubs einem 12-jährigen Kind die Landkarte einer Insel zeichnete. Und das hat seine eigene Fantasie offenbar sehr beflügelt. Er hat immer weiter gemalt und gezeichnet, geheime Buchten, eine versteckte Höhle und das Skelett eines auf der Insel ausgesetzten Matrosen, dessen Arme anzeigen, wo der Schatz liegt. Und ich dachte, so könnte ich eigentlich auch mal anfangen bei meinem nächsten Buch. Erstmal eine Karte. Und er hat auch ganz offen zugegeben, Stevenson, welche Figuren und Motive er woher geklaut hat. Also den Papagei aus Robinson Crusoe, andere Elemente von Edgar Allan Poe und John Silver hat er ganz direkt einem sehr nahen Bekannten nachempfunden. Also sowas würde ich jedenfalls selbst nie zugeben. Mein Name ist Ulrich Hub, ach, das habe ich schon gesagt. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, bei Freigeistern mein aktuelles Lieblingsbuch zu empfehlen. 15 Mann auf des toten Mannes Kiste, hey ho, und der Pudel voll rum. In diesem Sinne wünsche ich allen vergnügte Weihnachten. Und also mein absolutes Lieblingsbuch seit über 40 Jahren, das muss aber jetzt wirklich unter uns bleiben, ist von einer Frau geschrieben und heißt Mein Leben von Ingrid Bergman. Es ist leider nicht mehr lieferbar. Mein Exemplar verleihe ich niemanden, müssen Sie gar nicht erst fragen. Das gebe ich nicht aus der Hand. Ich habe es an einem geheimen Ort versteckt. Ich kann es sowieso fast auswendig. Und zu dem Versteck führt eine Karte und ich hüte mein Lieblingsbuch wie einen Schatz.
Das war's für heute. Das war die 74. Folge von Freigeistern. Das war Kältefrei. Ein Fest fürs Fest. Eine Schatzfolge voller Wortgeschenke. Ich danke euch, die ihr mitgemacht habt, für euer fulminantes Buchtipp-Feuerwerk. Und Ich danke euch, liebe, verehrte AutorInnen und IllustratorInnen, für eure Geschichten, Gedichte, Bücher, Bilder, Illustrationen, mit denen ihr uns im vergangenen Jahr beschenkt habt und hoffentlich bitte weiterhin beschenkt. Und natürlich danke ich euch, liebe Freigeister und ZuhörerInnen, für eben das, fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich könnt ihr wie immer sehr gern bei Instagram vorbeischauen, denn 2 Adventssonntage gibt es ja noch mit extra Freigeistern-Buchtipps. Wir hören uns im neuen Jahr wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 11. Januar 2024 dann wieder zu einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin wünsche ich euch fabelhafte Fest- und Feiertage. Ich wünsche euch Lametta, Lieder, Liebe, Licht und Erholung und Runterkommen und Ausschlafen. Ich wünsche euch viel Miteinander und Vergnügungen aller Art. Essen und Trinken, Reden und Zuhören, Spielen und Spaß haben, Schmausen und Schmökern und glücklich sein. Und dann wünsche ich euch, dass ihr gut und behütet ins neue Jahr kommt, das friedvoller sei als das fast vergangene. In diesem neuen Jahr freue ich mich auf unser Wiederhören und wer weiß, vielleicht ja sogar auf Wiedersehen. Tschüss!